Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Die Regierung plant eine Eröffnung des Naturtourismus mit geringem Covid-19-Risiko. Der Bezirk Pulang Pisau stellt weiter 56.000 Hektar Land für Entwicklung von Food Estate zur Verfügung. TWT steht ready for safe tourism für einen neuen normalen Tourismus vor. Zur Förderung der wirtschaftlichen Erfüllung hielt KKP von Online-Schulungen ab. Das Bundesland Victoria verlangt einen Covid-19-Test für die Reisenden. Weltweit sind bereits 10 Millionen Menschen vom Corona infiziert. Und nun zu den Einzelheiten. Die indonesische Regierung plant die Region für den Naturtourismus mit einem geringen Risiko für die Übertragung von Covid-19 wieder zu öffnen. Der indonesische Minister für Tourismus und Kreativität Wisnu Tama Kusubandio sagte in einer Videokonferenz in Jakarta, dass viele Unternehmer des Tourismussektors auf Maßnahmen warteten, weil sie in den letzten 3 Monaten von den Einschränkungen der Pandemie sehr betroffen waren. Das Gesundheitsprotokoll dazu, das vom Ministerium für Tourismus und Kreativität vorgeschlagen und aufgestellt wurde, ist vom indonesischen Gesundheitsministerium ratifiziert worden. Es geht auch an öffentlichen Orten und Einrichtungen zur Prävention sowie zur Kontrolle von Covid-19 und soll eine Referenz für alle Kreise bei der geplanten Öffnung für die Touristen und Naturliebhaber sein. Die Bezirksregierung von Pulang Pisau, Zentral Kalimantan, reserviert 56.000 Hektar Landwirtschaftsfläche, um die Entwicklung des sogenannten Programms Food Estate, der zweiten Phase als Teil der Regierungsmaßnahmen, um die nationale Nahrungsmittelversorgung zu stärken. Das Programm Food Estate ist ein integriertes Konzept zur Entwicklung von Lebensmitteln, das die Landwirtschaftsplantagen und sogar Vieh in einem Gebiet umfasst. Das sagte der Bezirksleiter von Pulang Pisau, Edi Pratowo, am Sonntag, den 28. Juni in Pulang Pisau, vor dem Koordinierungsminister für Wirtschaft Erlangga Hartarto, dem Minister für Agrar- und Raumplanung, dem Leiter der Nationalen Landesagentur, Sofian Ajalir, und dem stellvertretenden Handelsminister Jerry Sambuaga Alzi, den Standort von Food Estate Imdorf Belanti Siam Pandih Batu besichtigten. Edi Pratowo erklärte, dass Pulang Pisau zu 25.000 Hektar vorhandenes Land gebe, das die Unterstützung der Arbeitskräfte optimiert werden könne. Das indonesische Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei KKP hat 5 technische Online-Schulungen abgehalten. Das ist eine der Bemühungen um die wirtschaftliche Wiederherstellung Wieder Steigerung der Kapazität und der Fähigkeit von Human Resources der Meeres- und Fischereigemeinschaft zu fördern. Dies sagte der Leiter der Fischerei- und Forschungsagentur des KKP-Ministeriums, Sharif Wijay, am Sonntag in einer Pressemitteilung in Jakarta. Er teilte mit bei den Online-Schulungen, geht es um die Herstellung von Samosafis, Subjudierung und Verpackung, die Anwendung von Fiberglas für Fischereigeschäft, die Erstellung von Fatfallen und die Instandhaltung oder Reparatur des Motor-Tun-Systems. Sharif Wijay gab bekannt, dass die von Online-Schulungen, die am 26. Juni stattfanden, gleichzeitig eröffnet wurden und 3.806 Meeres- und Fischereigemeinschaften sowie die Öffentlichkeit betrafen. Sharif Wijay gab bekannt, dass die von Online-Schulungen am 26. Juni stattgefunden und gleichzeitig eröffnet wurden. Etwa 3.800 Menschen von den Meeres- und Fischereigemeinschaft sowie die breite Öffentlichkeit nahmen daran teil. Die Firma PT Taman Wisata Candi TWC Borobudur Prambanan und Ratu Boko für die Gäste in Zusammenarbeit mit Grab Indonesia und der Direktion für den Süd Lebensweg-Tiger gegen Stände vom Office der Polizei der Sonderregion Yogyakarta DIY mit Unterstützung von der Telekommunikationsgesellschaft Telkom Indonesia und der Öl- und Gasgesellschaft Pertamina eine Kampagne Ready for Safe Tourism oder Bereit für sicheren Tourismus in Yogyakarta Duri. Diese Aktivität soll die Gesellschaft dazu einladen, sich der Bedeutung von Gesundheitsprotokollen in der neuen normalen Ära zu diesem Zeitpunkt bewusster und besorgter zu werden. Der Direktor von PT TWC Borobudur Prambanan und Ratu Boko, Edi Setiono, sagte, Ready for Safe Tourism sei eine Bewegung, die von TWC als einer der Akteure der Tourismusindustrie in Yogyakarta initiiert wurde, um die Öffentlichkeit einzuladen, gemeinsam eine aktive Rolle bei der Umsetzung von Gesundheitsprotokollen an öffentlichen Orten, vor allem an den Sammelpunkten oder touristischen Objekten in Yogyakarta zu spielen. Er sagte, die Aktivität Bereit für sicheren Tourismus ziele darauf ab, die Öffentlichkeit für die Anwendung neuer normaler Protokolle bei Aktivitäten außerhalb des Hauses zu fördern, um die Verbreitung von COVID-19 zu minimieren. Das australische Bundesland Victoria wird einen Coronavirus-Test durchführen, der für Reisende, die nach einem starken Anstieg in den letzten 2 Wochen zurückkehren, obligatorisch ist. Diese Maßnahme wurde am Sonntag, den 28. Juni, vom Regierungschef des Bundeslandes angekündigt. Dieses Bundesland mit zweitgrößter Einwohnerzahl verzeichnete am Sonntag 49 neue Fälle, die höchste Zahl seit mehr als 2 Monaten und der 12. Tag in Folge einen zweistelligen Anstieg. Der Rest von Australien hat fast keine Infektion. Ähnlich wie bei einem Waldbrand ist dies eine Herausforderung. Der Regierungschef Victorias Daniel Andrews sagte Anfang dieser Woche, dass rund 30% der zurückkehrenden Reisenden den COVID-19-Test abgelehnt hätten. Andrews sagte, der Corona-Test sei obligatorisch. Australien fordert auch alle zurückgekehrten Anwohner auf, für 2 Wochen unter Quarantäne im Hotel zu stellen. Der Fall der neuen Arten von Corona oder COVID-19 nimmt jeden Tag weiter zu. Wie die World Dometers Website am Sonntag, den 28. Juni dieses Jahres berichtete, werden mehr als 10 Millionen Fälle, die weltweit infiziert werden, gemeldet. Weltweit wurden insgesamt 500.539 Todesfälle verzeichnet und sind etwa 5,4 Millionen Menschen wieder gesund. 10 Länder stehen an der Spitze. Die 3 Top-Positionen werden noch von den USA besetzt. gefolgt von Brasilien und Russland. Indien belegt den 4. Platz und Großbritannien den 5. Platz. Das Vereinigte Königreich wird die Verordnung zur obligatorischen Quarantäne für Migranten aus Ländern mit geringem Covid-19-Risiko 15 Tage widerrufen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.959,11 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.966,27 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.220 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 85%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute die Verbesserung des indonesischen Tourismus in der Pandemie zum Thema. Der Tourismus ist einer der am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffenen Sektoren. Zu den Unternehmen, die sich in diesem Sektor am meisten fühlen, gehören Reisebüros, Hotels, Restaurants, Transportmittel, Reiseleitungsdienste und Souvenirläden. Die Zentrale Statistikbehörde verzeichnete, dass die Zahl der ausländischen Touristen, die im April 2020 nach Indonesien kamen, im Vergleich zum Vorjahresmonat mit fast 88% stark zurückging. Die Zahl der Touristen erreichte im April 2020 nur 160.000 Menschen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,27 Millionen Besuchern. Die Daten zeigen, dass der Rückgang der Ankünfte ausländischer Touristen im Februar und März begann und im April 2020 stärker ausfiel. Von Januar bis April 2020 verlor die Tourismusbranche potenzielle Einnahmen aus ausländischen Touristenbesuchen in Höhe von rund 4 Milliarden US-Dollar oder rund 62 Billionen Rupiah. Nach Berichten des Indonesian Hotel und Restaurants Verbandes gab es bis zum 13. April 2020 mindestens mehr als 1.600 Hotels und 350 Restaurants oder Unterhaltungsstätten, die nicht mehr in Betrieb waren. Die Marketingabgeordnete des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft Nianis Jaya sagte in einer Online-Geschäft. Diskussion des Indonesian Reiseveranstalterverbandes am Samstag, dem 27. Juni, dass das geringe Vertrauen der Touristen eine der Ursachen für den Tourismussektor sei. Ihrer Meinung nach hatte Indonesien aufgrund der Pandemie einen Mangel an Vertrauen bei in- und ausländischen Touristen. Daher muss der indonesische Tourismus gemeinsam danach streben, dieses Vertrauen zu stärken. Da die Regierung jedoch unablässig mit COVID-19 umging, begann die Stimmung einiger Länder gegenüber dem indonesischen Markt ein positives Wachstum zu verzeichnen. Um das Vertrauen der Touristen und den nationalen Tourismus wieder zu stärken, hat das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft Protokolle für Sauberkeit, Gesundheit und Sicherheit oder CHS erstellt. Das CHS-Protokoll wird als eines der Programme zur Beschleunigung der Erholung des Tourismus in Indonesien durchgeführt, damit sich die Wirtschaft des Landes sofort verbessert. Neben ausländischen Touristen versucht das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft auch, einheimische Touristen in die New Normal Order zu locken. Deshalb startete sie eine Bewegung namens Reisen nur in Indonesien. Natürlich unterscheidet sich das Reisen in der COVID-19-Pandemie stark vom Reisen in normalen Zeiten. Unter den gegenwärtigen Bedingungen gibt es mehrere Protokolle, die sowohl von Besuchern als auch von Managern von Touristenattraktionen eingehalten und implementiert werden müssen. Zum Beispiel die Begrenzung der Besucherzahl, die Verpflichtung, die Masken für alle zu tragen und physische Abstände voneinander einzuhalten. Soweit Kommentar. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, hier sind einige historische Ereignisse, die am 29. Juni passierten. Jogja kembali ist die Rückkehr der Stadt Yogyakarta als Hauptstadt der Republik Indonesien von der niederländischen Besetzung am 29. Juni 1949. Die Besetzung der Stadt Yogyakarta durch die Niederländer entstand aus der niederländischen Militäraggression am 19. Dezember 1948 im Krieg zur Verteidigung der Unabhängigkeit. Vizepräsident Muhammad Hatta wurde erfolgreich gefangen genommen und außerhalb von Java ins Exil geschickt. Hamengkubuwono IX als König der Region Yogyakarta spielte eine Schlüsselrolle. Nach dem Generalangriff trafen sich die Vertreter der niederländischen und indonesischen Regierung am 7. Mai 1949 in Jakarta und eines der Ergebnisse des Treffens, besser bekannt als das Rumroyen Abkommen, erwähnt, dass die Regierung der Republik Indonesien nach Yogyakarta zurückgebracht wurde. Wir kommen jetzt zu dem historischen Ereignis vom 29. Juni 1966. Es ist die erste amerikanische Invasion in Vietnam. Nach der politischen Krise in Südvietnam und der Gefahr eines Angriffs kommunistischer Kräfte aus Nordvietnam ordnete der US-Präsident Lyndon B. Johnson schließlich den ersten Luftangriff in Nordvietnam an. Die US-Luftwaffe griff die Treibstoffdepot in Hanoi und Haiphong an. Dies ist eine Form der US-amerikanischen Unterstützung für die südvietnamesische Regierung, die von Nordvietnam angegriffen wurde. Amerikanische Truppen waren bis 1975 in Südvietnam präsent und schließlich schlossen sie Süd- und Nordvietnam im Jahre 1976 zur Sozialistischen Republik Vietnam zusammen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 29. Juni 1995, als Atlantis, das erste US-Raumschiff, das sich mit Russia anschließt. 20 Jahre nach dem Treffen zwischen Apollo und Soyuz im Weltraum am 29. Juni 1995 betrat das amerikanische Space Shuttle Atlantis als erstes US-amerikanische Space Shuttle das in russischem Besitz befindliche Dock der Raumstation Mir Commander of Atlantis Robert Hood Gibson und Mir's Kommandeur Wladimir Dezurov trafen sie an einem Fahrzeug, das sie etwa 395 Kilometer über der Erdoberfläche befand. 10 Raumbesatzungen aus Russland und den Vereinigten Staaten lebten bis zum 4. Juli 1995 auf dem Mir-Raumschiff zusammen. Der Beginn der internationalen Weltraumkooperation und der Bau einer öffentlichen Station namens Alpha. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Mengingatkanku kepadamu. lapuk dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan. Dimana harus kucari yang seperti kamu, kau yang tak lagi mengingat.
Dingin menyiksa hati yang sepi, sunyi. Hanya sisa hujan tertinggal di sudut jalan. Ada hati yang kemarau dan hanya kenangan tertinggal di gelap malam. Tak ada aku di hatimu, hanya sisa hujan tertinggal di sudut jalan. Ada hati yang
Zizi Nobai, uns Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Die nationale Standardisierungsbehörde fordert die UMKM, um in den australischen Markt einzudringen, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die nationale Standardisierungsbehörde BSN fördert die Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM entsprechend dem umfassenden Wirtschaftsabkommen zwischen Indonesien und Australien IATSIPA im Juli 2020. Um in den australischen Markt einzudringen. In einer schriftlichen Erklärung in Jakarta am Donnerstag, den 25. Juni, sagte der Leiter der Nationalen Standardisierungsbehörde BSN, Kuku S. Ahmad, dass die einheimischen Unternehmen das IACPA-Abkommen nutzen können, insbesondere wenn der Zoll der nach australischen exportierten Waren in Zukunft 0% betragen wird. Trotzdem mussten die Unternehmer weiterhin die auferlegten Standards, Regeln und die Exportanforderungen berücksichtigen, die im Zielland gelten. Indonesien und Australien hatten am 4. März 2019 ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen IACPA offiziell unterzeichnet. Das Abkommen wird am 5. Juli 2020 in Kraft treten. Laut Kuku habe die Nationale Standardisierungsbehörde BSN mit Australien zusammengearbeitet, um ein Standard-Mapping durchzuführen. Beide Seiten haben vereinbart, den MRA-Mechanismus oder Mutual Recognition Arrangement bei der internationalen Organisation von Akkreditierungsstellen anzuwenden. Kuku erklärte, dass Indonesien, das vom Nationalen Akkreditierungskomitee KAN vertreten wird, bereits das Kapital habe, um sicherzustellen, dass die Kompetenz der Labors und Zertifizierungsstellen von Australien akzeptiert werden. Kuku als auch der Vorsitzende von KAN sagten, dass mit dieser MRA-Unterzeichnung die Mitglieder der Akkreditierungsstelle gegenseitig auf die Zertifikate und Berichte, die von der Agentur für Konformitätsbewertung aufgrund der Akkreditierung von BSN herausgegeben werden, anerkennen können. Er teilte mit,
dass bereits ein Klein- und Mittelständisches Unternehmen, das von der BSN unterstützt wird, in der Lage sein wird, in den australischen Markt einzutreten. Das betroffene Unternehmen heißt UMKM Bolu Ketan Mendut in Sidoarjo, Osiava. Der Unternehmer hat einen Transformationsprozess vom Familiengeschäft zu einem Unternehmer durchgeführt, sodass seine Produkte wettbewerbsfähig geworden sind und den internationalen Markt durchdringen können. Die Direktorin für bilaterale Verhandlungen im indonesischen Handelsministerium, Nima De Ayu Martini, sagte, dass die Unternehmen, die Lebensmittel, die nach Australien exportieren werden, die Standards und Vorschriften der australischen Regierung beachten müssen. Nima De habe sichergestellt, dass die Regierung bereit sei, die Unternehmer, vor allem klein- und mittelständische Unternehmen, durch das IACEPA Wirtschaftskooperationsprogramm zu unterstützen. Die Klein- und mittelständische Industrie könne die Optimierung internationalen Handelsvereinbarungen über das Freihandelsabkommenszentrum, FTA-Zentrum, in 5 Regionen, nämlich Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan und Makassar, nutzen. Des Weiteren sagte der indonesische Handelsattaché in Canberra, Agung Wicaksono, dass der Export der verarbeiteten Lebensmittelprodukte aus Indonesien sich in Australien von Jahr zu Jahr weiter erhöht. Dies zeige, dass die indonesischen Unternehmer in der Lage seien, den australischen Markt zu betreten und dort zu konkurrieren. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Oh, hati.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Wunderbares Indonesia. Heute stellen wir Ihnen Umbul Chokro in Zentraljava vor. So bleiben Sie bei uns auf Voice of Indonesia. Liebe Zuhörer, in der lokalen Sprache bedeutet Umbul Badeort. So ist der Touristenort Umbul Chokro ein Badeort, dessen Wasser aus der Wasserquelle vom Busurfluss kommt. Da es direkt aus der Wasserquelle in die Strömung des Busurfluss fließt, ist das Wasser auf dem Badebecken Umbul Chokro klar und sauber. Der Reiseort ist außerdem cool und frisch, da er von üppigen Bäumen umgeben ist. Der Umbul Chokro befindet sich im Chokro-Dorf des Tulung-Distriktes im Klaten-Bezirk. Es ist nicht weit von der Stadt Klaten aus. Der Standort dieses Reiseziels liegt ungefähr 15 Kilometer im Westen der Solo-Stadt und kann einfach mit dem Geländefahrzeug über die Route Solo, Kartosuro, Chokro erreicht werden. Liebe Zuhörer, zur Sehenswürdigkeit des Umbul Chokro zu gelangen, müssen Besucher eine Eintrittskarte in Höhe von 10.000 Rupiah pro Person bezahlen. Dann können sie die ziemlich lange Hängebrücke überqueren. Dieses 15.000 Meter breite Gebiet stellt viele Badebecken zur Verfügung. Die Reisenden können hier schwimmen, die Frische des Umbul Chokro zu genießen. Hier stehen viele andere Einrichtungen zur Verfügung, wie beispielsweise der Ankleideraum und Spülraum, die an jeder Ecke dieses Reiseziels liegen. Darüber hinaus gibt es Restaurants und Imbissstände. Liebe Hörerinnen und Hörer, zurzeit ist der Umbul Chokro neben Badebecken auch mit anderen Wasservergnügungen ausgestattet, wie zum Beispiel Wasserrutsche, Seilrutsche oder Flying Fox, Wasserparkanlage, Brunnen und Spielschwimmbecken. Umbul Chokro stellt auch kleine Hütten oder einen Platz, sich zu entspannen, nachdem Besucher geschwommen sind, zur Verfügung. Besucher, die frisches Wasser von Umbul Chokro bequem genießen wollen, sollten es vermeiden, an Feiertagen oder vor dem Ramadan-Monat diesen Standort zu besuchen. Da lokale Gesellschaften vor dem fasten Monat eine jährliche Tradition oder sogenannte Padusan durchführen. Padusan ist Baden mit dem Zweck, unseren Körper und Geist vor dem Ramadan-Monat zu reinigen oder sauber zu machen. Die Religionsgesellschaften gehen gemeinsam nach Umbul zur Wasserquelle, um zu baden. Sie reinigen sich, indem sie baden und die Haare waschen. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien mit dem Thema Umbul Cokro in Zentraljava. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Kita kuat, kita bisa.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung von Sprache und Literatur des indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Makanan apa yang ada di sana, Ode of Deutsch, versus Essen gibt es dort. Liebe Zuhörer, nun werde ich Ihnen ein indonesisches Gespräch als Beispiel für den heutigen Unterricht mit dem Titel Makanan apa yang ada di sana, auf Deutsch, versus Essen gibt es dort, vorstellen. In der Pension von Kevin Fragenrama und Eko Nachdem Essen im Umkreis der Pension.
Makanan apa yang ada di sana? Ada ayam penyet, nasi goreng, serabi, batagor, dan sebagainya. Bagaimana rasa ayam penyet? Rasanya pedas karena memakai sambal.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die einen Zusammenhang mit dem heutigen Thema haben. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen, danach können Sie es wieder fühlen. Rasa makanan auf Deutsch. Der Geschmack des Essens. Pedas, pedas auf Deutsch, scharf. Sambal, sambal auf Deutsch, die Chilisauce. Suka, suka auf Deutsch, mögen. Aku suka roti bakar auf Deutsch, ich mag das. Makanan apa yang ada di sana? Makanan apa yang ada di sana? Auf Deutsch. Versus Essen gibt es dort. Bagaimana rasa ayam penyet? Bagaimana rasa ayam penyet of Deutsch? Wie schmeckt das Penyethuhn? Rasanya pedas karena memakai sambal. Rasanya pedas karena memakai sambal of Deutsch. Es fühlt sich scharf an, weil sie Chili Sauce verwenden. Jamu, jamu of Deutsch, die Kraut, pahit. Pahit of Deutsch, bitter. Im Gespräch gibt es ein Fragewort bagaimana. Bagaimana oder wie? In diesem Zusammenhang wird das Fragewort bagaimana verwendet, um Dinge oder Umstände zu fragen. Der Satz bagaimana rasa ayam penyet? Bagaimana rasa ayam penyet? Oder wie schmeckt das Penyethuhn? Wird verwendet, um nach dem Geschmack von Penyethuhn zu fragen. Um dies zu beantworten, können Sie den Geschmack direkt erwähnen und beschreiben. Betrachten Sie die folgenden Beispiele. Bagaimana rasa jamu? Bagaimana rasa jamu of Deutsch? Wie schmeckt Kräutermedizin? Rasanya pahit. Rasanya pahit of Deutsch. Es fühlt sich bitter an. In dem Gespräch erwähnt Rama, dass einer der Geschmack Einrichtungen des Essen pedas oder scharf ist. Andere Geschmackrichtungen auf Indonesien sind manis oder süß, asin oder salzig. Asam oder sour, pedas oder sharp, pahit oder bitter. Bevor ihr das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören Sie uns das Gespräch nochmals an.
Makanan apa yang ada di sana? Ada ayam penyet, nasi goreng, serabi, batagor, dan sebagainya. Bagaimana rasa ayam penyet? Rasanya pedas karena memakai sambal.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.